UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UN Hörbar, dem Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme verleiht. Ich bin Steve und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vor einigen Wochen hatten wir, also Patrick Rosenow und ich, hallo Patrick.
Hallo Steve.
Mit Jens Martens vom Global Policy Forum über das Feuerwerk des Multilateralismus gesprochen, das im September begonnen hat und zu dem unter anderem die UN-Generaldebatte, der SDG-Summit zur Halbzeitbilanz der Agenda 2030, der Climate Ambition Summit und ein Vorbereitungstreffen für den Zukunftsgipfel 2024 gehört. Während wir damals hauptsächlich einen Überblick über die vielen Events sowie einen Ausblick auf diese geben wollten, möchten wir heute auf das, was tatsächlich geschehen ist, zurückblicken und uns dabei besonders auf die UN-Generaldebatte fokussieren. Hierfür haben wir zwei besondere Gäste eingeladen, die bis vor kurzem noch in New York waren und aus erster Hand berichten können, nämlich die Jugenddelegierten zur Generalversammlung der Vereinten Nationen, Ilka Essig und Lev Töpfer. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hallo.
Wenn ihr mögt, bevor wir anfangen sozusagen mit den Fragen, die wir vorbereitet haben, könntet ihr euch vielleicht einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen, einmal sagen, wer seid ihr, was macht ihr, vielleicht auch wie seid ihr zu dem Amt der Jugenddelegierten gekommen?
Hallo, ich bin Ilka, ich bin 24 Jahre alt und gemeinsam mit Lev seit April diesen Jahres Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung. Und wie Steve gerade schon gesagt hat, wir sind seit zwei Wochen zurück aus New York, das heißt ganz frisch. Wir haben unfassbar viel erlebt, auf das wir gleich wahrscheinlich nochmal genauer eingehen werden. Was ich sonst so mache, ich habe meinen Bachelor letztes Jahr im Dezember abgeschlossen. Ich habe internationale Beziehungen studiert und bin bei den PfadfinderInnen aktiv, sowohl im nationalen Kontext, aber auch im globalen Kontext. Und wer bist du, Lev?
Ja, und ich bin Lev, der andere Jugenddelegierte zur Generalversammlung. Ich bin 25 Jahre alt und habe das Studium Individuale mit Schwerpunkt Weltraumrecht studiert. Und wenn ich nicht Jugenddelegierte bin mit Ilka zusammen, dann arbeite ich in der Deutschen Raumfahrtagentur in der UN-Abteilung, also rund um UN.
Ja, vielen Dank euch für die kurze Vorstellung. Euer Mandat geht ja jetzt von April bis März nächsten Jahres, also 2024. Als Jugenddelegierte, das ist ja ein ganz spannendes Amt, das müsstet ihr uns nochmal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer näher beschreiben. Was wir nochmal uns angeschaut haben im Zuge der Recherche, dass es ja durchaus prominente ehemalige deutsche Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung gibt, nämlich unter anderem Evelyn Bühning. Die ist seit 2022 politische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen und war dort vorher auch schon in der Geschäftsstelle und Leitung. Und Falco Moors, der ist seit kurzem niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur und war auch Mitglied im Deutschen Bundestag. Also beide waren interessanterweise auch zusammen Jugenddelegierte, also Emily Bühning und Falco Moors 2009 bis 2010. Also es ist ja ganz spannend. Vielleicht werdet ihr ja dann auch irgendwann so ganz prominent sein. Aber davor würden wir gerne nochmal wissen, was macht ihr eigentlich so als Jugenddelegierte zur Generalversammlung, bevor es dann nach New York geht? Also was ist so eure Aufgabe und was unterscheidet euch vielleicht auch von anderen Jugenddelegierten und Jugendbeobachtern?
Also als Jugenddelegierte zur Generalversammlung sind wir ein Jahr im Amt. Ich bin sehr gespannt, was nach diesem einen Jahr passiert. Wenn man da so große Namen hört, dann kann man ja ganz gespannt sein, was sich da irgendwie die nächsten Jahre noch auftut. Genau, und was wir in diesem einen Jahr tun, ist, dass wir auf Deutschland-Tour gehen, besprechen mit jungen Menschen über das, was sie aktuell beschäftigt und bewegt und was sie gerne an die internationale Politik oder die UN-Generalversammlung mitgeben möchten. Das heißt, Lev und ich sind quasi so eine Art Sprachrohr. Wir vermitteln die Wünsche und wir vermitteln die Wünsche der jungen Menschen an die Politik letztlich. Genau, und dafür waren wir den ganzen Sommer unterwegs, bis es dann nach New York ging. Und dort waren wir drei Wochen. In New York selbst waren wir im Kreise der anderen Jugenddelegierten vor allem mit aktiv. Also es gibt nicht nur uns beide, sondern auch circa 50 bis 60 andere Jugenddelegierte, die dort mit dabei waren. Wir haben verschiedenste Gespräche mit UN-Organisationen geführt, aber natürlich auch mit der ständigen Vertretung in New York, mit der wir sehr, sehr eng gearbeitet haben. Wir durften sogar mit verhandeln, und zwar die Jugendresolution. Was das genau bedeutet, können wir euch vielleicht später nochmal erklären. Und genau, sind dann in der Session mit dabei gewesen, des dritten Komitees der Generalversammlung, wo wir auch gesprochen haben und so dann quasi die Wünsche an die Generalversammlung getragen haben. Und jetzt sind wir quasi zurück. Wir sind jetzt nochmal unterwegs in Deutschland. Wir haben nochmal Schulen und Jugendverbände, aber auch andere Gruppen junger Menschen, mit denen wir uns austauschen. Und jetzt geht der Blick natürlich auch schon wieder Richtung Februar, denn da wartet die Sozialentwicklungskommission auf uns. Das heißt, wir werden nochmal nach New York fliegen, ähnliche Aktivitäten vollziehen, bevor wir dann das Amt übergeben an die nächste Generation. Wir werden den Auswahlprozess mitbegleiten und sind gespannt, wer dann so nach uns kommt.
Bevor wir dann nach New York nochmal genauer blicken, was ihr da gemacht habt, vielleicht noch eine Nachfrage. Was ist euch denn bei der Deutschland-Tour, die ihr durchgeführt habt mit ganz vielen Workshops und Treffen und Austauschen mit Jugendlichen in Deutschland, was ist euch denn da besonders in Erinnerung geblieben, so an Forderungen oder Wünsche oder auch Probleme, die junge Menschen äußern?
Auf jeden Fall. Was besonders spannend ist, wenn man mit Jugendlichen redet, ist, dass die Probleme, die Jugendliche aufzeigen und junge Menschen und das, was sie beschäftigt, das sind die gleichen Dinge, die die UN auch beschäftigen. Nachhaltige Entwicklung und gerechte Verteilung von Ressourcen, Schutz der Umwelt, Schutz der Menschenrechte, Gleichberechtigung auf der ganzen Welt, faire Migration, Schutz von Geflüchteten, Frieden und weniger Konflikte. All diese Dinge sind die ersten Dinge, die Jugendliche sagen werden, aber auch die ersten Dinge, die bei der UN auf der Agenda stehen. Und man merkt wirklich, dass junge Menschen genauso an den Lösungen interessiert sind wie alle anderen auch. Das Ziel muss sein, ihnen die Möglichkeit zu geben, an diesen Lösungen mitzuarbeiten. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, und ich glaube, das spreche ich für uns beide, sind aber auch die Sachen, um die sich die UN eben noch gar nicht kümmert und die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man nicht mit jungen Menschen spricht. Ein junger Mann aus einer Schule hat auf die Frage hin, was er sich wünscht in einer perfekten Welt, nachdem wir ihm dreimal versichert haben, dass er wirklich alles sagen kann, gesagt, er möchte, dass der Döner wieder 3 Euro kostet. Natürlich ist das schwer, sowas vor der Generalversammlung zu fordern, aber dass Jugendliche ausdrücken, dass auch sie von der Inflation und von den steigenden Preisen betroffen sind und dass es sie in ihrem sozialen Freiraum oder in ihrer Freizeitgestaltung oder auch in ihrer Existenz oft einschränkt, ist super wichtig und auch etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Übersetzungsarbeit ist dann die, die wir leisten müssen.
Du hast, Lev, finde ich gerade sehr spannend gesagt, die Themen sind eigentlich die gleichen. Also die Themen, die in der UN verhandelt werden, sowie die Belange, die Jugendliche haben. Aber so ein bisschen kritisch nachgefragt, wie sieht's denn dann aus mit den Jugendthemen oder mit der Jugend bei den Vereinten Nationen, vielleicht auch in Verbindung mit eurem Besuch in New York? Also wie war das dort für euch sozusagen? Wart ihr einfach die Jugenddelegierten, die ein festes Programm durchlaufen haben, oder habt ihr irgendwie gesehen, dass die Belange von Jugendlichen irgendwie stärker noch aufgegriffen werden sozusagen? Oder wo konntet ihr eigene Akzente vielleicht auch setzen?
In den 3 Wochen sind wir natürlich nicht untätig rumgesessen in New York, sondern wir haben unfassbar viel erlebt, wie eben auch vorhin schon kurz angeschnitten. Also wir hatten zum Beispiel insgesamt 72 Veranstaltungen und Termine, die wir besucht haben. Davon haben wir 26 selbst organisiert. Wir haben mitverhandeln dürfen, wie gesagt. Also all das sind Momente, wo man sich selbst als sehr, sehr wirksam erlebt. Das heißt, es ist möglich, auch als junger Mensch, aber es ist vor allem möglich, wenn man die gewisse Unterstützung eben auch erfährt. Also wir hatten total viel Glück, dass die ständige Vertretung wahnsinnig tolle PartnerInnen für uns waren in New York. Wir hatten tolle Ansprechpersonen, die uns gut begleitet haben, die eben auch die Türen aufgemacht haben. Und das betrifft aber auch die Ansprechpersonen im Auswärtigen Amt und in den nationalen Strukturen. Genau, und ansonsten muss man natürlich aber immer ein bisschen aufpassen, dass Jugend nicht in einem Silo bleibt. Das passiert nämlich leider viel zu oft, dass junge Menschen nur über Jugendthemen oder über zukünftige Generationen sprechen und nicht über Klimawandel, über Frieden und Sicherheit, über Menschenrechte. Und auch da sind junge Menschen eben ExpertInnen der eigenen Lebensrealität. Und das ist leider schade, dass das noch zu wenig passiert. Auch, dass wir mit an den Verhandlungen wirklich teilnehmen durften, ist sehr, sehr besonders. Also es waren wirklich nur 2 andere Staaten, die das ihren Jugenddelegierten auch ermöglicht haben. Also muss man die Räume und die Möglichkeiten wirklich manchmal ein bisschen suchen. Wie gesagt, wir hatten da viel, viel Glück und vielleicht kann Lev einfach nochmal genauer drauf eingehen, wie wir da alles gemacht haben und welche Möglichkeiten wir letztlich hatten.
Ja, viel gemacht ist, glaube ich, das Stichwort der Stunde. Wir haben wirklich versucht, unseren Kalender so voll wie möglich zu hauen. Man kommt natürlich da an und das ist alles ganz neu für einen und oft auch bei anderen Jugenddelegierten merkt man da die Überforderung der ersten Tage. Aber dann sind wir tief eingestiegen. Also wir haben Side-Events organisiert. Wir haben ein Side-Event organisiert zum UN-Zukunftsgipfel, wo wir auch sicherlich später nochmal mehr darauf eingehen werden. So mit Österreich haben wir ein Side-Event organisiert zu Kinderrechten und dem Recht auf eine gesunde Umwelt und wie das in der Umsetzung aussehen kann. Wir haben Briefings organisiert für andere Jugenddelegierte zum UN-Zukunftsgipfel, zum SDG 16 und der Umsetzung und zu vielen anderen Dingen und haben wirklich unser Bestes gegeben, uns in alle Prozesse einzubringen und alle Türen, die da offen waren, auch einzurennen, so gut es ging. Trotzdem muss man sagen, dass die Gefahr von Tokenism immer noch sehr groß ist, auch in New York. Ja, Jugend ist ein Modethema, jeder möchte was mit Jugend machen, aber um nicht nur die Person zu sein, die als junger Mensch mit auf einem Foto steht und dann eine Hand schüttelt und nach Hause geschickt wird oder nur dann kommt, wenn sowieso die Verhandlungen zu Ende sind, um bei der zeremoniellen Annahme des Dokuments, auf das man keinen Einfluss hatte, kurz in die Kamera zu winken. Das kann nicht der Anspruch an effektive Jugendbeteiligung sein, aber das passiert, wenn man nicht aufpasst. Und da muss man sich auch selbst immer wieder überprüfen als Jugenddelegierter, dass einem das nicht passiert und dass man sagt, nein, wir wollen mit dabei sein, wir wollen die Dokumente haben, wir wollen Einfluss nehmen können und dürfen. Und ich kann Ilka nur zustimmen, dass mit so einer fantastischen ständigen Vertretung und so einem fantastischen Supportnetzwerk aus dem Auswärtigen Amt das möglich war, aber das ist nicht selbstverständlich.
Dazu vielleicht noch so die Frage, oft wird ja dann immer gesprochen, die Jugend muss mehr eingebunden werden, mehr Jugendbeteiligung. Könnt ihr das vielleicht nochmal, also ihr habt ja so ein paar Beispiele jetzt mal genannt an Side-Events, an Veranstaltungen, aber wie konkret kann das aussehen, außer jetzt zu sagen, also nicht nur ihr, aber auch andere Diplomatinnen und Diplomaten in New York, die Jugend muss irgendwie mehr beteiligt werden. Wie kann das konkret aussehen? Also habt ihr vielleicht noch so weitere Themenbeispiele oder so ein Side-Event, ist das so, ihr organisiert das nur und dann sprechen da andere Leute oder sprecht ihr dort auch oder mit anderen Jugenddelegierten aus anderen Ländern? Das Ganze hat ja im Rahmen der Eröffnung der neuen Generalversammlung in New York im September ja stattgefunden. Da ist ja dann auch so ein Riesentrubel und wir hatten in den anderen Podcasts auch schon drüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr darüber nochmal so ein bisschen sprechen. Wie sieht das dann konkret aus?
Ja, was man sich als junger Mensch wünscht, ist ja eine wirksame und effektive Beteiligung. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Also oft findet zwar Beteiligung statt, die ist aber überhaupt nicht wirksam. Wo wir besonders viel Wirksamkeit erleben konnten, und vielleicht sind das gute Beispiele oder ja Möglichkeiten, wie das gut funktionieren kann, ist eben, wenn man an so einem Text einer Resolution mitarbeiten kann. Also dass man Anmerkungen schreibt, die dann mit der ständigen Vertretung in Absprache mit dem Auswärtigen Amt geprüft werden, dass man die aber dann auch selbst verhandeln darf in Begleitung von DiplomatInnen und dann mit an diesem Tisch eben auch sitzt, von dem man ja oft redet. Genau das haben wir erlebt. Ich glaube, es ist aber auch möglich, in Bilaterals, sagt man, also in Gesprächen mit anderen UN-Organisationen zum Beispiel oder anderen Delegierten oder auch NGOs, total wirksame Momente zu erleben, weil dann entstehen Verbindungen, man kann anknüpfen an eine Idee, man kann aber auch selbst lobbyieren für bestimmte Themen, die einem wichtig sind. Wir hatten einen total tollen Moment, in dem wir mit dem Präsidenten der Generalversammlung gesprochen haben, der unsere Forderung nach wirksamer Jugendbeteiligung beim Zukunftsgipfel dann vor dem dritten Komitee verlesen hat und meinte, er kommt gerade aus einem Gespräch mit Jugenddelegierten und diese Message, diese, wie sagt man das dann auf Deutsch?
Botschaft.
Diese Botschaft möchte er dem dritten Komitee jetzt eben präsentieren und ja, hat darauf verwiesen, auf dieses Gespräch. Und ich glaube, das sind so Momente, da kann man sich wirklich selbst auf die Schulter klopfen. Wir, Lev und ich, haben immer gesagt, wir haben Chaka-Momente. Also wir haben uns einmal geklatscht, wenn was wirklich super lief. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, auch das Komitee selbst zu adressieren in einer Rede oder auch mehreren Reden. Wir hatten die Möglichkeit, eine Rede zu machen, aber es gab auch andere Jugenddelegierte, die eben mehrfach sprechen durften. Und ich glaube, auch das ist eine besondere Wirksamkeit, weil wenn man dann eben nicht nur über Jugend spricht in diesem Komitee, sondern vielleicht auch zum Thema Frauenrechte. Und ich glaube, das ist halt eben auch eine besondere Wirksamkeit, die man dann entfalten kann.
Und auch unser Side-Event stand voll unter dem Stern raus aus dem Silo. Also Jugend als Querschnittsthema war unser Ziel. Und was wir da machen durften, auch im Deutschen Haus dürfen wir das organisieren mit einer großen und sehr diversen TeilnehmerInnenzahl, was auch wirklich schön war. Da haben wir in unserer Keynote haben wir die Forderungen der deutschen Jugendlichen präsentiert und haben die Forderungen, die sie geschrieben haben, auch mitgenommen nach New York, um sie dort zu zeigen. Und dann in einer Panel-Diskussion, die wir moderiert haben, mit Expertinnen zu Jugendthemen aus anderen Bereichen gesprochen. Also nicht jugendlichen Experten über Jugendbeteiligung, sondern über Frieden und Sicherheit, über digitale Kooperation, über nachhaltige Entwicklung und über die Zukunft von Governance. Und mit denen darüber gesprochen, wie kann in diesen Bereichen eine effektive Jugendbeteiligung aussehen. Und wir hatten das große Glück, dass die deutsche Botschafterin Antje Ledenze dann auch eine Keynote zum Schluss gehalten hat, wo sie diese Forderung noch einmal bestätigt und aufgenommen hat und mit uns darüber geredet hat, wie kann es weitergehen, wie kann diese Jugendbeteiligung über das Silo hinaus aussehen. Also das ist ein Beispiel für diese Jugendbeteiligung, wie wir sie gerne immer sehen würden. Natürlich muss man auch sagen, Ilke und ich sprechen aus einem sehr privilegierten Hintergrund. Wir sind die deutschen UN-Jugenddelegierten zur Generalversammlung. Wir haben eine große ständige Vertretung, die diese Unterstützung leisten kann und die Ressourcen hat, um Events stattfinden zu lassen, um uns Meetings, Räume zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht für alle Länder so. Und oft ist Jugendbeteiligung auch durch das Jugenddelegiertenprogramm ein Ressourcenproblem. Und das merkt man auch darin, dass die meisten Jugenddelegiertenprogramme bis heute, obwohl es das ja schon seit über 20 Jahren gibt, aus Europa oder der Gruppe Western and European States kommen. Und dass aus anderen Bereichen nur wenig Jugenddelegierte aus Ressourcen- und Finanzgründen auch teilnehmen können. Und das muss sich auf jeden Fall ändern, weil effektive und wirksame Jugendbeteiligung heißt nicht europäische effektive und wirksame Jugendbeteiligung, sondern dass alle Jugendlichen mit am Tisch sitzen können, gerade die, die betroffen sind, gerade die, die aus prekären Situationen kommen, aus postkolonialistischen Kontexten, aus indigenen Völkern, die aus LGBTQIA sind oder anderen Minderheiten angehören. Und dass diese mit am Tisch sitzen, da ist wirklich noch viel zu tun.
Und dazu vielleicht noch, das war uns ein Riesenanliegen. Das war eins der Hauptziele, die wir uns selbst gesteckt haben während der Zeit in New York. Es gab dann auch wieder einen sehr wirksamen Moment, wenn man auf diese Frage nochmal zurückkommt, mit UNDESA. UNDESA ist das Department for Economic and Social Affairs und UNDESA ist der Fokuspunkt für das Jugenddelegiertenprogramm innerhalb des UN-Systems. Es gibt dort zwei Menschen, die auf einer Arbeitsebene die Jugenddelegierten betreuen, während sie in New York sind. Und es gibt aber auch noch natürlich Ebenen drüber. Und all diese vier Menschen haben sich an einer Stelle in New York mit einem kleinen Kreis an Jugenddelegierten, der regional balanciert war, zusammengesetzt und haben gesagt, wir hören immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt und Barrieren für Jugenddelegierte, sich hier wirksam einzubringen oder überhaupt erst nach New York zu kommen. Lev hat das ja gerade aufgezeigt, wie ja homogen die Gruppe doch letztlich oft ist. Und das war ein Moment, den wir sehr, sehr besonders fanden. Also, dass dieses Gespräch möglich war, dass sich danach schon Konsequenzen gezeigt haben, die sehr, sehr positiv waren. Es gab schon einen Follow-up-Call in öffentlicher, ja, mit der Öffentlichkeit, die anwesend sein konnte. Und daraus jetzt eben die nächsten Schritte abzuleiten, wird eine der nächsten Aufgaben sein, die uns jetzt noch ein bisschen beschäftigt. Wir hatten euch da gerne auf dem Laufenden für alle, die stärkeres Interesse daran haben.
Ich finde, wir haben jetzt schon so ein paar wirklich interessante Punkte, oder ihr habt die schon angesprochen, die alle irgendwie nochmal mehr Aufmerksamkeit verdienen, um eure Reise nochmal auch in den Mittelpunkt jetzt zu stellen. Vielleicht nicht zu detailliert, aber könnt ihr uns mit auf eure New York-Aufenthalt nochmal mitnehmen sozusagen? Wir haben jetzt schon über viele Events gesprochen, auch thematisch habt ihr jetzt schon einiges angesprochen, was im Fokus stand. Aber vielleicht für mich, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, einfach nochmal, was macht ihr in New York?
Ich würde einfach mal einen Tag nehmen, der ist wie alle anderen Tage, aber damit vielleicht auch sehr bezeichnend für die Arbeit in New York. Also erstmal haben wir in einer WG in Chinatown gewohnt, zusammen mit dem österreichischen Jugenddelegierten Marvin. Und dann ging es morgens los in die U-Bahn, während man in der U-Bahn gefrühstückt hat, wenn man das vorher nicht geschafft hat, auf den UN-Campus. Also der UN-Campus in New York besteht aus dem Sekretariatsgebäude und dem riesigen Konferenzgebäude. Und im Konferenzgebäude geht man in den Keller und läuft diese langen Gänge lang und macht sich auf den Weg zum dritten Ausschuss, zu dem wir angereist sind. Also der dritte Ausschuss behandelt humanitäre, soziale und kulturelle Fragen. Und in der Zeit, in der wir da waren, hieß das vor allen Dingen Sozialentwicklung, also der Top, unter dem wir auch unsere Rede gehalten haben, aber auch Rechte von Kindern, Rechte von Frauen, Rechte von indigenen Menschen, Menschenrechte im Allgemeinen, Anhörung von Special Rapporteurs. All das passiert in dem großen Konferenzraum 1 indem wir uns dann hinter das deutsche Schild setzen und gespannt zuhören. Da verweilen wir aber meistens nicht lange, also wir haben es sehr selten geschafft, ganze Sessions wahrzunehmen, weil dann doch die anderen Termine wieder sich in den Weg gelegt haben. Entweder wir treffen uns mit der ständigen Vertretung und besprechen weitere Schritte in der Organisation von Terminen und Events, oder wir haben bilaterale Abstimmungen mit JugendakteurInnen aus New York, also dem UN Youth Office oder IOM, International Organization for Migration, oder UNDESA oder anderen AkteurInnen, die sich die Zeit nehmen, sich entweder mit uns im Kaffee zu treffen und sich über effektive Jugendbeteiligung zu unterhalten, oder in einem von UNDESA organisierten Meeting mit einer großen Gruppe von Jugenddelegierten über Jugendbeteiligung reden. Dann flitzt man hoch in den vierten Stock, um schnell was zu essen auf dem Balkon, während man auf den Hudson River guckt und E-Mails liest und mit anderen Jugenddelegierten darüber diskutiert, wie es weitergeht, denn meistens geht es weiter zu den Informals. Informals sehen so aus, das sind die Orte, an denen Resolutionen besprochen werden. Informal heißt, dass sie nicht offiziell übertragen werden auf UN Web TV und auch nicht im Journal verfasst wird, wer genau was gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass es informell ist im Sinne von, es ist ein nettes Gespräch, sondern es sind knallharte Verhandlungen. Wir hatten die große Möglichkeit, unsere Textvorschläge schriftlich einzureichen, die auch durch die Ressortabstimmung gegangen sind, und durften dann sozusagen unsere eigenen Vorschläge dort diskutieren, mit anderen Ländern in den Schlagabtausch gehen und die zu versuchen zu überzeugen, warum unsere Vorschläge besonders geeignet sind. Und nach den Informals geht es dann auch meistens weiter zu einem Side-Event. Also Side-Events sind, wie der Name schon sagt, Events, die am Rande oder im Kontext der Generalversammlung stattfinden. Die werden von Mitgliedstaaten organisiert, meistens zusammen mit einer Organisation oder einem anderen Mitgliedstaat, und sollen nochmal einen besonderen Raum geben, um Themen besonders zu adressieren. Von unseren Side-Events haben wir schon ein bisschen erzählt, aber natürlich haben auch alle anderen Jugenddelegierten zusammen mit ihren Botschaften und ihren ständigen Vertretungen und ihren Konstitutionen vor Ort Side-Events veranstaltet, an denen wir auch teilgenommen haben, um gute Fragen zu stellen und uns auszutauschen. Und dann geht es abends weiter mit Rezeptionen, Empfängen oder anderen offiziellen Festakten, wo man sich auch nochmal austauscht, und dann zurück nach Chinatown, um E-Mails zu schreiben, Follow-ups festzustellen, neue schriftliche Beiträge einzureichen, nebenbei irgendwelches Essen zu essen, was man sich bestellt hat oder auf dem Weg gekauft hat. Und dann war es 80% der Zeit so, dass man beim E-Mails schreiben auf der Couch einschläft, und dann geht es am nächsten Tag eigentlich schon weiter. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung für einen New York-Tag, den ich geben kann. Man hört und kann sich vorstellen, es ist erschlagend, aber auch natürlich total aufregend, total cool und so schön, das machen zu dürfen und da in diesem Trubel mitwirken zu dürfen.
Es ist jetzt aber so, dass ihr auf diesen Empfängen abends seid, die ganz regulär stattfinden, richtig? Also was ich damit fragen will, ist, ob auch auf dieser Ebene so dieses Element der Jugendbeteiligung als Querschnittselement auch selbst bei diesen abendlichen Empfängen auch erfüllt wird, oder sind das nur so ausschließlich Empfänge für Jugenddelegierte?
Na, das ist tatsächlich bunt gemischt. Also es gab Empfänge, zum Beispiel ein Empfang der EU-Delegation zu den Vereinten Nationen, der war wirklich ausschließlich für junge Menschen und Jugenddelegierte, um eben in einem geschützten Rahmen zu netzwerken, sich kennenzulernen. Das war auch eher am Anfang zum Beispiel unserer Zeit in New York. Wir waren dann aber auch auf zum Beispiel einem sehr besonderen Empfang der ständigen Vertretung. Das war zum Tag der Deutschen Einheit mit 1000 anderen Menschen in einer Halle, genau, um eben diesen besonderen Tag für Deutschland zu feiern. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema, das Deutschland generell dieses Jahr beschäftigt in den Vereinten Nationen, denn wir feiern 50 Jahre Mitgliedschaft beider deutscher Staaten damals. Sie sind zum gleichen Tag den Vereinten Nationen beigetreten. Und dieser Empfang, deswegen war der auch so groß, stand eben unter diesem Motto: Deutschland 50 Jahre bei den Vereinten Nationen, und war für uns eben ein ganz besonderer Abend.
Vielleicht noch ganz kurz zur Frage der privilegierten Stellung. Ihr habt es schon angesprochen, dass ihr in so einer Position auch seid. Was dazugehört, ist ja auch diese deutsche Besonderheit, dass ihr als Jugenddelegierte ja relativ frei und unabhängig in New York agieren, reden, argumentieren könnt, richtig? Ist das jetzt bei Marvin, eurem österreichischen Jugenddelegierten, auch so gewesen? Oder wie praktizieren das andere Länder? Also da gibt's doch schon Unterschiede, oder? Oder wie würdet ihr so eure Rolle, euer Amt in der Zeit jetzt in New York beschreiben? Also wie unabhängig könnt ihr agieren und wie sieht es bei anderen Jugenddelegierten aus?
Also man muss bei den Jugenddelegiertenprogrammen im Allgemeinen sagen, dass während die UN dazu einlädt, Jugenddelegiertenprogramme zu schaffen und die Koordinierung ja auch durch UNDESA übernommen wird bis zu einem gewissen Teil, es den Mitgliedstaaten frei ist, wie sie diese Programme gestalten wollen. Und das führt dazu, dass die Programme sehr, sehr unterschiedlich sind in ihrer Ausführung. Also es gibt Programme wie das österreichische Programm, die über 2 Jahre laufen in einem gestaffelten Verfahren, wo dann zwischendurch gewechselt wird und es ein Junior und ein Senior gibt, die an der Generalversammlung teilnehmen unter dem ECOSOC Youth Forum. Es gibt Programme wie unseres, wo wir es 1 Jahr zu zweit machen und an der Generalversammlung teilnehmen und an der Sozialen Entwicklungskommission, dem CSOC-D. Es gibt Programme, die sind für 1 Woche in New York, es gibt Programme, die sind für 8 Wochen in New York zur Generalversammlung und nehmen an verschiedensten Events teil und sind auch in ihrer Vorbereitung anders. Deutschland brilliert damit, wie wir jetzt auch gelernt haben bei einem letzten Event, ist das wirklich eine Einzelstellung, die wir haben, dass wir die Hospitation haben. Also bevor wir nach New York fahren, sind wir 2 Wochen im BMFSFJ, dem Ministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend, sowie 1 Woche im Auswärtigen Amt und lernen dort alle Abteilungen kennen und alle Leute, die an internationaler Jugendarbeit und an den Vereinten Nationen arbeiten. Und das ist natürlich für uns unglaublich wertvoll, weil wir schon Einblick in alle Themen kriegen, an denen Deutschland arbeitet. Wir lernen die Leute kennen, denen man dann verzweifelte E-Mails schreibt. Und das ist eine große Chance und das merkt man dann auch vor Ort, dass man diese Erfahrung mitbringt. Es gibt andere Jugenddelegiertenprogramme, das muss man leider sagen, die werden sehr unvorbereitet nach New York geschickt und die stehen am ersten Tag und haben noch nie von der Jugendresolution gehört oder von dem UN Youth Office oder von irgendwelchen laufenden Prozessen. Das ist natürlich sehr schade, was die effektive Arbeit vor Ort angeht. Letztendlich gibt es da große Bestrebungen und auch große Reformbestrebungen. Ilka sprach schon das Gespräch mit UNDESA an. Es gibt auch andere parallel laufende Prozesse, deren Ziel es ist, diesen Knowledge Exchange, also diese Wissensvorbereitung für Jugenddelegierte zu verbessern, um die effektive Arbeit zu gewährleisten. Wir haben zusammen mit dem österreichischen Jugenddelegierten Marvin und anderen Jugenddelegierten aus verschiedensten Ländern vor dieser Generalversammlung ein Virtual Youth Exchange organisiert, wo wir verschiedene Akteurinnen aus New York eingeladen haben, um zu berichten von ihrer Arbeit, also UNDESA oder MGCY, die Major Group for Children and Youth, das ist eine zivilgesellschaftliche Vertretung in New York, die dort erzählt haben, wie die Arbeit in New York aussehen wird und was die Generalversammlung eigentlich ist. Und das haben wir als sehr wertvoll empfunden. Aber natürlich sollte es nicht die Aufgabe der sowieso schon viel tunenden Jugenddelegierten sein, solche Austausche auch noch selbst zu organisieren. Und wir würden uns wünschen, dass es in Zukunft auch von Koordinationsstellen wie UNDESA übernommen wird.
Aber es gibt auch Länder, in denen Jugenddelegierte wirklich 1:1 die Regierungsposition exekutieren, ausführen, umsetzen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte das Gefühl, das war eher in der Minderheit. Also die meisten Jugenddelegierten sind ähnlich wie wir in so einer Zwischenposition. Also dass man doch an vielen Stellen einfach für die eigene Meinung sprechen darf. Was wir natürlich aber abgestimmt haben, sind die Prozesse, die in den Verhandlungen passiert sind. Aber unsere Rede zum Beispiel, in der waren wir komplett frei. Wir waren aber auch frei darin, welche Gespräche wir führen, was wir in Gesprächen sagen. Und das mussten wir auch überhaupt nicht im Detail absprechen. Das haben wir immer wieder zwischendurch mal berichtet. Aber da waren wir in einer sehr, sehr privilegierten Situation.
In New York war ja auch neben der regulären Generalversammlung und der Eröffnung und der Generaldebatte dort mit vielen Staats- und Regierungschefs im September war ja auch Thema die Vorbereitung des sogenannten UN-Zukunftsgipfels, des Summit of the Future für nächstes Jahr im September, der in New York stattfinden soll. Was soll das Ganze? Wir hatten darüber mit Jens Martens in einer anderen Folge gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist vielleicht da nochmal hilfreich, dort nochmal nachzuhören. Aber vielleicht nur ganz kurz. Hintergrund ist, dass es einem langen Prozess vorausgeht, also von 2020 an mit dem 75-jährigen Jubiläum der UN, wo die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Generalsekretär beauftragt hat, ein Bericht zu verfassen, um die Vereinten Nationen auch in eine produktive Zukunft zu geleiten. Und nächstes Jahr soll, das ist so ein Zwischenergebnis dieses Prozesses, soll ein Zukunftsgipfel nächstes Jahr in New York stattfinden. Und das war jetzt im September jetzt dieses Jahr auch Thema, weil dieser Gipfel vorbereitet wurde. Deutschland ist mit Namibia zusammen Co-Moderator dieses Prozesses. Und da geht es ja wirklich darum, den Multilateralismus neu zu beleben, die vielen Krisen und Probleme, die wir weltweit haben, zu adressieren, darüber zu sprechen, zu verhandeln und eben auch einen sogenannten Zukunftspakt zu verabschieden. Also viel ist dort in Vorbereitung, um eben ja auch die SDGs weiter umzusetzen und weiter Prozesse zu gestalten, um eben auch die Vereinten Nationen und die Mitgliedschaft wirksamer zu organisieren, damit wir halt diese ganzen Weltprobleme besser in den Griff bekommen. Ihr wart ja jetzt beide in New York, Ilka und Lev, zu der Zeit. Was habt ihr zu diesen Vorbereitungen des Zukunftsgipfels mitbekommen? Also aus eurer Sicht, wie ist so die Rolle der Jugend dort zu verorten? Deutschland will ja mit Namibia so diese vier Themen vor allen Dingen voranbringen, so nachhaltige Entwicklung und Finanzierung, Frieden und Sicherheit, digitale Kooperation und Transformation des globalen Regierungs für die Zukunft, also die Vereinten Nationen auch wirklich zukunftsfähig machen. Was habt ihr in eurer Zeit in New York dazu mitbekommen, zu diesen Verhandlungen? Es ging ja darum, auch so diese Agenda festzulegen. Da gab es ja auch durchaus Konflikte. Aber aus eurer Sicht, so aus Jugendthemen, was habt ihr da mitbekommen? Wie würdet ihr das Ganze bewerten zum Zukunftsgipfel?
Patrick, da hast du ja das fünfte Thema unterschlagen und unser Herzensthema, nämlich Jugend und zukünftige Generationen.
Auch das ist eines
der Schwerpunktthemen des Zukunftsgipfels. Und das ist natürlich für uns ein großer Erfolg, dass Jugend und Jugendthemen es geschafft haben, so eine prominente Rolle für diesen Zukunftsgipfel zu bekommen. Es waren keine leichten Verhandlungen. Das ist, glaube ich, allen klar, die auch nur ansatzweise mit dem Prozess zu tun hatten. Und umso glücklicher sind wir natürlich, dass dieses Thema auch ein Schwerpunkt sein wird. Aber uns ist es besonders wichtig, Jugend kann nicht nur für dieses Kapitel eingeladen werden, denn Jugend ist ein Querschnittsthema. Und es gibt zu all diesen anderen vier Bereichen, die du genannt hast, sehr, sehr wichtige Prozesse in der UN, die schon laufen. Es gab einen Report, Torch Bearers of the SDGs, der aufgezeigt hat, dass Jugendliche den größten Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele leisten. Gleichzeitig gibt es die YPS Agenda zu Youth Peace and Security, die den Zusammenhang zwischen Jugendlichen und ihren Beitrag zu der Friedens- und Konfliktlösung aufzeigt. Und das ist auch für die anderen Bereiche so. Wir wissen bei Digital Cooperation, also digitaler Kooperation, dass Jugendliche und Menschen unter 25 den Großteil der Digital Natives ausmachen, also derer, die mit digitaler Konnektivität aufgewachsen sind und natürlich besondere Experten für diese und ExpertInnen für diese Lebensrealität sind. Und auch bei Future Governance, wenn es darum geht, dass wir mehr Stakeholder involvieren müssen in die Arbeit der UN, bedeutet das auch mehr Jugend zu involvieren, und zwar außerhalb von Mitgliedstaatenstrukturen, in ihrer Rolle als Jugendliche, als besonders Betroffene und als besonders Lösungsorientierte. Und der Zukunftsgipfel bietet eine große Chance, um aus diesen Worten und aus diesen Visionen tatsächlich Umsetzung zu machen und Reformen im UN-System, die das ermöglichen.
Und habt ihr viel von den Konflikten mitbekommen zum globalen Süden, globalen Norden? Das ist ja auch so ein Thema, was sich so durchzieht. Also eine Konfliktlinie vor allen Dingen. Betrifft das auch so den Jugendbereich oder sozusagen aus eurer Perspektive zukunftsgerichtet? Wie seht ihr da das Verhältnis auch zwischen dem globalen Süden und globalen Norden, was ja aufgrund vieler Krisen ja auch, der SDGs, aber auch viele aktuelle Krisen und Konflikte, ja nicht so rosig einfach sich darstellt, dieses Verhältnis. Also wie war da so euer Eindruck dazu vielleicht?
Was wir mitbekommen haben, ist, dass es natürlich eine besondere Herausforderung ist und auch war für die Gruppe der G77, also der kleineren und nicht so powerful Staaten. Weil die Ressourcen natürlich begrenzt sind. Also man hat dann zum Beispiel gesagt, warum muss man jetzt schon wieder so eine große Veranstaltung machen? Also so können wir uns nicht erstmal fokussieren auf den SDG-Summit zum Beispiel dieses Jahr während der High-Level-Week oder die Erreichung der SDGs, weil auch da ist ja bekanntlich ist bekannt, dass es eben nicht so rosig ausschaut aktuell. Also warum muss man jetzt wieder so einen großen Prozess aufmachen? Müssen wir die UN gerade wirklich reformieren oder haben wir nicht andere Probleme? Und das ist, glaube ich, ein sehr verständlicher Ansatz. Und dennoch glauben wir, dass es unfassbar wichtig ist, sich jetzt auch mit auf diesen Zukunftsgipfel zu fokussieren. Denn die UN ist an vielen Stellen gerade nicht so handlungsfähig. Und das merkt man, wenn man in New York ist, auch immer wieder an verschiedensten Stellen. Also das ist nicht nur der Sicherheitsrat, sondern auch während der Generalversammlung, während den Verhandlungen, gerade mit dem Nahostkonflikt, bilden sich irgendwie immer wieder Blöcke und Prozesse laufen nicht so smooth, wie sie das vielleicht sonst getan hätten. Das heißt, da ist wirklich Reformbedarf und die besten Chancen, die wir aktuell haben, liegen auf dem Zukunftsgipfel, glaube ich. Da sind sehr, sehr spannende Ansätze auch in den Policy Briefs, die in Vorbereitung des Gipfels erschienen sind, benannt worden, wo es auch um eine Reform des Sicherheitsrats zum Beispiel nicht im Detail, aber in Ansätzen ging, also ob man der Generalversammlung zum Beispiel mehr Macht zukommen lassen sollte, etc. Und der Jugendbereich ist davon, glaube ich, auch betroffen. Besonders spannend fand ich auf jeden Fall die zivilgesellschaftliche Rolle in Bezug auf Jugendthemen während der Zeit in New York, weil oft ist es halt so, dass die Zivilgesellschaft die ExpertInnen darstellen in einem bestimmten Bereich, und im Jugendbereich ist es, glaube ich, auch so. Und die werden aber oft gar nicht so richtig mit angehört oder an den Verhandlungstisch gelassen. Also die Plätze sind dann doch irgendwie immer begrenzt. Und was man dann da beobachten konnte, ist, es dazu führt, dass Jugend, ja, Konstrukte, Verbände, Organisationen sich dann schwer tun, damit sich wirklich zusammenzuschließen, miteinander zu arbeiten, weil jeder möchte irgendwie dann doch irgendwie über allem seinen jeweiligen Weg angehört werden, mit Teil dieses Prozesses sein, was irgendwie zu einem gewissen Grad auch sehr, sehr verständlich ist, aber doch leider nicht so ganz effektiv dann funktioniert. Und ich glaube, da muss man als Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass das einfach besser funktioniert in Zukunft, also dass die Zivilgesellschaft feste Rollen, feste Plätze in Prozessen auch hat, damit man diesen Machtkampf vielleicht ein bisschen vermeiden kann, weil ich glaube, die verschiedensten Perspektiven sind da auch wieder relevant. Also es ist vielleicht auch schwierig, also nur weil man jung ist, heißt das ja nicht, dass wir immer einer Meinung sind oder die gleiche Perspektive auf Dinge haben, sondern es ist wichtig, verschiedenste Jugendstakeholder auch anzuhören.
Vielleicht in Verbindung dazu, es geht ein bisschen über den Zukunftsgipfel hinaus, aber das ist ein Thema, das wir alle heute irgendwie schon aus unterschiedlichen Blickwinkeln mal angesprochen haben, die strukturelle Beteiligung. Also es ist zumindest ein Thema, was ich immer so raushöre und mitgelesen habe. Ihr habt selbst davon erzählt, wie ihr die Räume, die ihr habt, und ihr habt eure Räume schon als sehr groß und sehr flexibel beschrieben, dass ihr die aber trotzdem auch mit Eigeninitiative natürlich beleben müsst, um Events zu organisieren, um euch zu connecten und so weiter. Und wenn man den Blick auf die strukturelle Ebene, also die UN, lenkt und dann vielleicht auch mit Blick auf den Zukunftsgipfel, aber auch ein bisschen darüber hinaus, wie ist denn das strukturell jenseits des DESA in New York geregelt? Ich habe gelesen, dass es im letzten Jahr schon ein UN Youth Office beschlossen wurde. Es ersetzt es integriert den ehemaligen Beauftragten für Jugendfragen des Generalsekretärs und soll ein Hub sozusagen werden für Jugendbeteiligung in den Vereinten Nationen. Ich habe gleichzeitig gelesen, die finanzielle und personelle Ausstattung wird kritisch gesehen. Also was kann dieses Youth Office eigentlich leisten? Habt ihr hierzu Anregungen, Wünsche, Kritik sozusagen, wie die strukturelle Ebene besser abgedeckt werden soll? Oder ist das UN Youth Office vielleicht genau das, was es braucht schon?
Ich würde einmal kurz vom Großen ins Kleine gehen. Du hast nämlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen angesprochen, strukturelle, institutionelle und administrative Einbindung. Denn das ist wirklich ein großes Problem, wo es wirklich noch mangelt und wo wir dem UN-Zukunftsgipfel auch so eine große Chance beimessen. Man kann nicht gleichwertig an Verhandlungen teilnehmen, wenn man keine E-Mail-Adresse hat, mit der man sich auf eDelegate registrieren kann oder an die Zero Drafts geschickt werden oder mit denen man sich mit anderen ständigen Vertretungen austauscht. Man kann nicht mit den gleichen Rechten und mit den gleichen Ansprüchen in ein Gespräch reingehen, wenn es immer einen geben muss, der einem erlaubt, in den Raum reinzugehen. Und das, ob das jemand ist von der ständigen Vertretung, der einem wohlgesonnen ist, oder von einer UN-Organisation oder ein Sicherheitsbeamter, das ist komplett dahingestellt. Diese Dinge führen dazu, dass man sich einschränken muss in seiner politischen und diplomatischen Verhandlung, weil man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Und da ist, glaube ich, noch viel Arbeit zu leisten. Auch UNDESA, die auf der Arbeitsebene eine fantastische Arbeit machen und für uns gute Ansprechpartner waren und sich auch die Zeit genommen haben, mit uns über Reformen zu reden, können sich nicht über die Wünsche der Mitgliedstaaten hinwegsetzen und sind in ihrer Möglichkeit, Zugänge zu gewähren, sehr eingeschränkt. Wir haben das gar nicht so sehr gespürt wie beispielsweise die ostafrikanischen Jugenddelegierten. Also es gibt ein Programm, das vom Deutschen Auswärtigen Amt zusammen mit der deutschen NGO CRISP finanziert und unterstützt wird, was 12 JugendvertreterInnen aus 6 ostafrikanischen Ländern die Teilnahme an der Generalversammlung ermöglicht. Man hat schon gehört, ich spreche von JugendvertreterInnen und nicht von Jugenddelegierten. Das ist mit Absicht, auch wenn ich es gerne nicht so hätte, denn diese jungen Menschen dürfen sich nicht Jugenddelegierte nennen, weil sie teilweise nicht akkreditiert worden sind von ihren Ländern. Das hat teilweise politische, teilweise finanzielle, teilweise wer weiß was für Gründe, aber diese Akkreditation hat nicht stattgefunden und dadurch dürfen sie auch nicht von UNDs unterstützt werden und mussten aktiv aus Events ausgeladen werden, was wir schrecklich fanden. Und deswegen haben wir unsere eigenen Events organisiert, wo wir dann sagen konnten, na, können alle kommen, die junge Menschen aus ihren Ländern vertreten und wir werden dann niemanden ausschließen. Aber das sind Prozesse von administrativer Gewalt, denen Jugendliche ausgesetzt sind, auch in der Generalversammlung, wo einfach noch viel Aufarbeitungspotenzial ist. Also wir können noch viel besser machen, was das angeht.
Und vielleicht der zweite Teil deiner Frage, das zielt ja ab auf das UN Youth Office, das neu gegründete. Wir waren jetzt eine Weile in der Übergangsphase, wo noch nicht ganz klar war, was genau ist denn jetzt noch das ehemalige Office of the Secretary Generals in Envoy on Youth und bis zu welchem Grad ist es schon Youth Office. Ab jetzt kann man, glaube ich, schon ziemlich sicher sagen, dass es das Youth Office ist, denn seit letzter oder vorletzter Woche gibt es einen neuen Kopf. Der heißt Felipe Poliet, kommt aus Uruguay und leitet eben jetzt dieses neue Youth Office. Und bis zum Ende des Jahres sollen auch die ersten Personen dort fest angestellt werden. Das ist aber tatsächlich auch wieder ein bisschen tricky, weil natürlich auch OSGAY, also das Office of the Secretary Generals Envoy on Youth, Angestellte hatte, die sich aber gerade in einer prekären Lage zum Teil befinden, weil die sich zum Teil nochmal, oder ich glaube sogar alle, neu bewerben müssen auf eine Position im Youth Office. Auch wenn das Menschen sind, die vielleicht noch gar nicht so lange bei OSGAY arbeiten. Und das löst gerade sehr viel Unsicherheit aus und ist unfassbar schade. Und auch das hängt wieder mit Prozessen innerhalb der UN, Institutionalisierung etc. zusammen. Ich glaube, dass man für uns trotzdem sagen kann, dass wir das Kreation dieses Youth Office prinzipiell total positiv sehen. Also endlich gibt es ein richtiges Office, das sich um Jugendfragen kümmert, das mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, auch wenn es da bestimmt noch Luft nach oben gibt. Und ab dem nächsten Jahr sollen auch noch mehr Leute eingestellt werden bei diesem Youth Office. Was wir nicht schaffen konnten, wahrscheinlich, muss man dazu in Klammern dahinter setzen, ist, dass das Mandat, was die Jugenddelegiertenprogramme zum Beispiel betrifft, auch zum Youth Office wandert, was aus unserer Sicht ein logischer Schritt oder eine logische Konsequenz gewesen wäre. Das haben aber viele andere nicht so gesehen. Auch Deutschland war sich da ein bisschen uneinig, weswegen wir uns letztlich dazu entschieden haben, das nicht zu tun. Denn Mandat-Shifts sind nicht immer ganz einfach, weil die natürlich mit finanziellen Ressourcen, aber auch Human Resources und so verbunden sind. Genau. Aber das ist natürlich ein Prozess, der langfristig denkbar ist und den wir sehr, sehr gut heißen würden. Also ich glaube, es liegt sehr viel Potenzial in diesem Youth Office. Es wird sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie sich das so gestaltet. Und ich glaube, dass Jugenddelegierte da auch eine spannende Rolle spielen können. Also indem man Wünsche äußern kann, indem man eben diesen neu benannten Assistant Secretary General Felipe Poliet trifft, ihm ins Gespräch kommt, in den Dialog geht, über die Themen, die einem wichtig sind und die man gerne in so einem neuen Youth Office auch sehen würde. Natürlich gibt es ein Mandat, das ist alles letztes Jahr beschlossen worden in einer Resolution, aber auch da gibt es bestimmt Dinge, an die man gut anknüpfen kann oder wo man nochmal eine bestimmte Sicht auch als Jugenddelegierte formulieren kann.
Ich würde da kurz anknüpfen, weil Ilga hat etwas angerissen, was, glaube ich, auch zu den strukturellen und administrativen Hürden des Jugenddelegierten-Daseins gehört. UN-Prozesse benötigen viel Geduld, viel Zeit. Und Jugenddelegierten-Mandate sind oft sehr kurz. Das sieht man auch beim Youth Office, weil die Jugendresolution wird alle 2 Jahre verhandelt. Und es gibt große Chancen, dass in 2, 4, 6 oder 8 Jahren dann noch große Shifts stattfinden, die auch Jugendbeteiligung voranbringen. Wir werden die nicht verhandeln, unsere direkten Nachfolger auch nicht. Vielleicht die danach oder die über-über-NachfolgerInnen. Aber in einem System, wo die meisten Entscheidungen circa 20 Jahre brauchen, das sind 40 Jugenddelegierte aus deutscher Sicht. Und das erfordert einen extrem effektiven Wissenstransfer, um dort Prozesse gut und nachhaltig zu begleiten. Und das ist eine der großen Herausforderungen aus unserer Sicht des Amtes, aber auch von Jugenddelegierten allgemein, dass dieser Wissenstransfer ja in jedem Land funktionieren muss, weil man trifft jedes Jahr, und da kann, glaube ich, jede Generation vor uns auch das Gleiche sagen, fantastische Leute in New York. Das sind ja so geniale VertreterInnen, Delegierte, die da für Jugendliche ihre Arbeit machen. Aber man hat auch das Gefühl, dann doch immer so ein bisschen von vorne anzufangen. Und das ist halt eine der Herausforderungen, der man sich stellen muss. Und auch das ist strukturelle, administrative und institutionelle Macht, die wir nicht haben, die andere AkteurInnen in New York auf jeden Fall haben.
Ein bisschen Hoffnung gibt ja wenigstens dann noch zu dem Youth Office, dass der Philippe Poirier ist ja wenigstens im Rang eines Assistant Secretary General angestellt, also ASG. Das ist jetzt so die Leitungs- oder Führungsebene unterhalb des Generalsekretärs. Seine Vorgängerin war ja in Anführungszeichen nur Special Envoy, also etwas niedriger oder unverbindlicher angelegt, glaube ich. Aber vielleicht ist das auch so ein Nukleus für so ein stärker, in Zukunft stärker ausgestattetes UN-Jugendbüro, wenn man es mal so übersetzen möchte. Aber mal schauen. Vielleicht so ein bisschen in die Zukunft blickend. Lev, du hast es schon angesprochen, du auch, Ilka. In diesem Jahr feiern wir 50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in den UN. Und die Frage ist so ein bisschen an euch, welche Rolle wünscht ihr euch denn eigentlich Deutschlands für die nächsten 50 Jahre in den Vereinten Nationen, also bis zum Jahr 2073, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe? Ja, vielleicht mit so einzelnen Stichworten, was euch wichtig ist, was Deutschland vor allen Dingen für die nächsten 50 Jahre, wofür Deutschland sich für die nächsten 50 Jahre in den Vereinten Nationen einsetzen sollte. Gerade um diesen Bogen zu spannen, auch mit eurer Deutschland-Tour durch die verschiedenen Städte und Gemeinden in Deutschland, mit den Wünschen, die junge Menschen auch haben an die UN, mit euren Erfahrungen in New York, so in die Zukunft gerichtet. Was gibt's da aus eurer Sicht für Prioritäten?
Also Deutschland war ja in den letzten Jahren eines der Länder, die die Vereinten Nationen am stärksten finanziell zum Beispiel unterstützt haben. Das heißt, da ist ja ein klares Signal gewesen, dass Deutschland Multilateralismus gut findet, den Austausch mit anderen Staaten, das gemeinsame Arbeiten für Veränderungen an globalen Problemen denken. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es so bleibt, also auch für die nächsten 50 Jahre. Denn wenn sich solche großen finanziellen Unterstützer, aber auch ja, Länder, die in der globalen Ordnung ein gewisses Standing haben, rausziehen aus solchen Prozessen, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und wenn sich Deutschland dann jetzt eben auch einsetzt, ich meine, Deutschland ist einer der beiden Staaten, die diesen Zukunftsgipfel co-facilitieren, sagt man. Der andere Staat ist Namibia. Und ich glaube, da kann man mit Beispiel vorangehen. Also da kann man sagen, ey, uns ist es wichtig, dass wir gewisse Dinge jetzt angehen. Es hat eine Dringlichkeit. Wir erreichen die SDGs wahrscheinlich nicht bis 2030. Wir müssen jetzt Gas geben und wir brauchen ein globales, multilaterales System, das funktioniert. Und aus persönlicher Sicht würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn jungen Menschen da noch eine größere Rolle auch zukommt. Also dass es eben nicht nur zwei junge Menschen sind, die zur Generalversammlung fahren, sondern dass man da vielleicht in einer größeren Breite auch mit eingebunden werden könnte in Prozesse. Denn es ist letztlich auch eine Repräsentationsfrage. Also Lev hat das schon angesprochen, es sind viel zu wenig junge Menschen eigentlich da vor Ort in New York dafür, dass wir bis 2030 die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen werden, Menschen unter 20 oder unter 30. Und das ist doch eigentlich Wahnsinn. Ich glaube, dafür zu sorgen, dass da auf so einer Ebene eben auch eine gewisse Repräsentation der Weltbevölkerung sichtbar ist, das wäre besonders wünschenswert. Und das meine ich nicht nur in terms of Alter, sondern eben auch, wo kommen die Menschen her? So, aus was für einem Hintergrund sind sie?
Ja, Ilkas Wort in Gottes Ohr. Wenn ich bis 2073 denke, dann denke ich vor allen Dingen, hoffe ich inständig, dass Deutschland die UN weiter unterstützt und dass es die UN in dieser Form gibt, denn wir würden das, was wir machen, nicht machen, wenn wir nicht voll hinter der UN stehen würden. Ich glaube, das steht außer Frage. Also natürlich sind wir biased, aber die UN steht oft in der Kritik und oft sehr zu Recht dafür, für ihre Handlungsfähigkeit und das, was sie nicht schafft zu leisten. Aber man vergisst in dieser Kritik, glaube ich, oft im öffentlichen Diskurs, was die UN alles leistet. Und damit meine ich nicht nur die Generalversammlung, den Sicherheitsrat, sondern all die Unterorganisationen der UN, all die Entities, all die Programs, all die verschiedensten Hilfen und Strukturen und Institutionen, die die UN über die Jahre aufgebaut hat, auch das alles ist UN-Arbeit und auch das alles ist unterstützend wert und ist ja auch etwas, was Deutschland in großer Form unterstützt. Und ich hoffe einfach, dass es dabei bleibt und dass diese Unterstützung vielleicht noch größer wird, denn die globalen Probleme und die globalen Herausforderungen, die vor uns stehen, werden wir nur global lösen können. Es ist eine Zeit voller Krisen. Bis 2073 werden wir, was die Triple Planetary Crisis, also Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben, werden diese sehr viel weit fortgeschrittener sein. Und wir befinden uns schon in diesen allen drei Krisen, aber das wird ja noch viel schlimmer werden. Und ich hoffe einfach, dass diese globalen Krisen global gelöst werden können. Und dafür braucht es einen Ort, wo sich die globale Bevölkerung trifft. Und das ist, um Volker Türk zu zitieren, das ist die UN, diese Convening Place of the Earth. Und das Allerwichtigste ist, dass das erhalten bleibt, damit diese Diskussionen global gelöst werden können. Und ich hoffe, wie Ilke auch schon angesprochen hat, es gibt ja Ziele, wie zum Beispiel die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele und die Zielsetzung der UN-Charta. Wir wissen, was wir erreichen wollen mit der UN. Und ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten 50 Jahren dranbleiben und diesen Zielen noch ein bisschen näher kommen.
Vielen Dank euch beiden. Das war, glaube ich, einfach ein super starkes Schlusswort. Und bevor wir jetzt noch viele weitere Themen aufmachen, ich hätte noch ein paar auf dem Zettel, aber lassen wir es vielleicht für dieses Mal gut sein. Vielleicht gibt es noch eine andere Gelegenheit oder wird es eine andere Gelegenheit geben, bei der wir sprechen können. Zum Abschluss würde ich gerne auch einfach nochmal auf euch verweisen und auf die Möglichkeiten, die es gibt, um weitere Infos über euch und eure Arbeit zu finden. Und dazu gehört ja auf jeden Fall eure Homepage www.jugenddelegierte.de sowie eure Social-Media-Kanäle. Ihr seid unter anderem auf Instagram zu finden, auf X und auf Facebook. Wenn man dort die Jugenddelegierte sucht, dann wird man euch, glaube ich, ziemlich leicht finden. Ich habe das auch selbst schon gemacht. Gibt es noch weitere Hinweise, wo Menschen, die sich für die Jugendarbeit der Vereinten Nationen oder generell für Jugendthemen rund um die Vereinten Nationen informieren können? Könnt ihr da irgendwas empfehlen?
Was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist dem Office of the Secretary General's Envoy on Youth /YouthOffice auf Instagram zu folgen. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken. Den genauen Namen habe ich gerade nicht parat. Die haben aber auf jeden Fall einen unfassbar tollen Newsletter. Dem folgen wir auch. Der kommt alle paar Wochen rum und enthält tolle Ausschreibungen, aber auch einfach Hinweise auf Veröffentlichungen oder Veranstaltungseinladungen, bei denen man selbst teilhaben kann. Alles Weitere könnt ihr aber auch gerne bei uns nochmal erfragen. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht per E-Mail, aber auch Instagram. Wir sind gut zu erreichen. Kommt auf uns zu, fragt nach. Auch wenn ihr einfach nur so mal wissen wollt, was wir sonst noch so gemacht haben in New York. Genau, also jede Nachricht ist sehr, sehr herzlich willkommen.
Eine Sache noch, euer Mandat läuft ja dann im März nächsten Jahres, also 2024, aus und wir haben jetzt das neue Programm ausgeschrieben, also für die neuen Jugenddelegierten. Bis zum 3. Januar 2024 können sich alle Hörerinnen und Hörer bewerben, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind und können sich für das Jugenddelegiertenprogramm zur Generalversammlung über die DGVN-Webseite bewerben. Das Ganze wird ja von der DGVN organisiert, zusammen mit dem DNK, mit dem Deutschen Nationalkomitee. Und dort findet ihr dann auf der Webseite und auch via Social Media weitere Informationen zur Bewerbung. Wie gesagt, auf Instagram, Facebook, bei X oder auch LinkedIn gibt es dann weitere Informationen. Und zum Thema 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen gibt es auf der DGVN-Webseite eine Themenseite mit weiteren Links, Verweisen, Publikationen und auch Veranstaltungen zu dem Jahresthema der DGVN, was wir dieses Jahr eben feierlich begehen.
Super, vielen Dank für die Hinweise. Die, wie gesagt, packen wir alle in die Shownotes. Euch nochmal vielen Dank für das nette und sehr informative Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Mir bleibt nichts übrig, außer Danke zu sagen.
Danke euch vielmals.
Ja, auch von unserer Seite vielen, vielen Dank. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Unglaublich, über wie viele Themen wir gestriffen sind während unseres Gespräches. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Macht's gut, tschüss.
UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.